Es ist faszinierend, dass auch in diesem Jahr an der gleichen Stelle die gleiche Idee, die gleichen Gedanken mir eingefallen sind. Ich habe dann spontan aus Neugier in meine Podcast-Aufnahmen von vor einem Jahr hier in Samnaun in den Bergen hineingehört und ich musste schmunzeln, weil genau die gleiche Idee gekommen ist und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, diese Folge, ja, das ist eine, durchaus eine Evergreen-Folge, jetzt nochmal hochzuladen. Die Frage ist, wer welche Ideen und Gedanken davon schon umgesetzt hat. Ich habe auf diese Podcast-Folge sehr viele Rückmeldungen damals bekommen und bin gespannt, wie es in diesem Jahr sein wird.
Ja, Frühjahrsputz tut mal auch im Portfolio und aus dem im gesamten Vermögensaufbau ganz gut.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich werde diese Woche einige Themen aufarbeiten, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Tagesgeschehen an den Märkten zu tun haben. Natürlich baue ich die aktuellen Themen genauso mit ein. Aber ich bin diese Woche mit der Familie in den Schweizer Bergen Skifahren. Wir schließen fast jedes Jahr unseren Skisaison in Samnaun ab und hier hoch oben ergeben sich ja wieder mal ganz andere Gedanken. Und auch dieser Frühjahrsputz hat sich auf dem Skilift sitzend ergeben. Ich habe mir gedacht, das baue ich heute ein. Vielleicht ergibt sich diese Woche ein bisschen eine Unregelmäßigkeit bei den Podcasts, aber ich schaue, wenn ich so ruhige Plätze finde, dass ich die einzelnen Folgen aufnehmen kann. Vielleicht da und dort mit ein wenig Wind im Hintergrund, weil ich irgendwo oben sitze. Es gibt so eine Aussage, dass angebissene Äpfel nicht in ein Obstkorb gehören. Und so ähnlich ist es auch mit den Vermögenswerten, mit der ganzen Vermögenssituation. Als Financial Planner betrachten wir ja nicht nur die einzelnen Produkte in den Portfolios unserer Kunden, sondern es ergeben sich sehr, sehr viele Gespräche, die von den Anlagefragen querwirken auf andere Themen auch. Und so ist es aus meiner Sicht sinnvoll, zumindest einmal im Jahr, sich auch solchen Themen anzunehmen, die nicht abgeschlossen sind, die irgendwie offen sind, die aber trotzdem als Ballast im Hintergrund, im Kopf herumschwirren. Man sollte sich also ja, erleichtern. Als erstes nehme ich ein Wertpapierdepot her. Wenn im Wertpapierdepot Positionen zu finden sind, wo man sagen muss, naja, da stimmt irgendwie die Story nicht mehr. Es hat sich verändert. Das, was ich vor 5, vor 10 Jahren gesehen habe, gekauft habe, das stimmt nicht mehr. Es gibt immer wieder, finden wir in den Portfolios unserer Kunden Positionen, die tatsächlich von der Marketingseite her verkauft wurden und nicht unbedingt die Value-Betrachtung im Vordergrund war oder eine haltbare Wachstumsstory. Und dann kommt man drauf und sagt, ja, das ist mir als Marketingthema verkauft worden. So ein Thema ist diese sogenannte Brick-Story. Vor 15 Jahren hat irgendwann einmal einer dieser großen Investmenthäuser, Goldman Sachs oder Morgan Stanley war es, weiß ich gar nicht mehr, diese Abkürzung Brick für Brasil, Russia, India, China aufgebaut und habe gesagt, also das ist jetzt die Story und dort muss man investieren, weil diese Märkte werden wachsen. Naja, wenn wir jetzt BRIC hernehmen, dann ist es aus vielen Blickwinkeln ganz schwierig. Möglicherweise zwei, Brasilien und Indien, sind haltbar, aber weder aus Nachhaltigkeit, ESG-Sicht, noch jetzt mit dem Krieg mit Russland, ist die Story tatsächlich im Portfolio als Marketing-Idee zu halten. Es könnte sein, dass man sagt, okay, dann schmeiße ich so eine Position raus, weil ich will das nicht permanent im Depot sehen. Es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, ja, einmal habe ich gekauft und ich stehe dazu und ich behalte das auch. Ja, es ist, wie gesagt, immer die Frage, was habe ich gekauft? Und die andere Frage ist, was habe ich gekauft? Einen Wert oder habe ich nur einen Preis gekauft? Spekulanten kaufen Preise. Die kaufen zu einem Preis X und schauen sich den Preis immer an und hoffen, dass der Preis steigt. Wenn der innere Wert nicht steigt, dann ist das pure Spekulation oder getrieben aus irgendwelchen anderen Gründen, dieser Preisantrieb. Und deswegen muss ich mir die Frage stellen, was habe ich in meinem Portfolio? Habe ich Einkaufspreise zusammengekauft oder sehe ich hinter den einzelnen Positionen tatsächliche Mehrwertdarstellungen? Und im Endeffekt ist es auch, wenn man Werte kauft, ist es auch egal, zu welchem Preis man gekauft hat, weil die Preisgestaltung hängt sehr, sehr stark an der aktuellen Meinung, an der aktuellen Story, die zu bestimmten Investments erzählt wird. Und wenn ein Investor, wenn ich als Anleger für mich selber einen Wert gekauft habe, dann ist mir der aktuelle Preis völlig egal. Maximal, weil ich noch nachkaufen will, freut es mich, wenn der aktuelle Preis günstiger ist, weil die Story heute rundherum anders erzählt wird und es gerade nicht als Hype positioniert wird. Oder es ist teurer. Dann ist die Frage, muss ich es verkaufen, wenn ich für mich diesen Wert unbedingt haben will oder behalten will, dann ist mir der Preis da auch egal. So viel also zum Wertpapierdepot. Nehmen wir eine andere Thematik, die offen sein kann. Wenn jemand Führungsverantwortung hat oder selber möglicherweise ein eigenes Unternehmen oder im HR-Bereich arbeitet, tätig ist, dann lohnt es sich auch, die menschlichen Kontakte mal einmal im Jahr zu prüfen und sich die Frage zu stellen, wie geht es mir denn mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe? Sind wir im Reinen? Können wir produktiv arbeiten? Ich merke das immer wieder, wenn Unstimmigkeiten auftauchen, die Menschen dazu neigen, diese Probleme zu verdrängen. Aber in Wahrheit ist ja dieses Verdrängen keine Lösung, gerade dann, wenn ich darauf angewiesen bin, mit jemandem tagtäglich zusammenzuarbeiten. Dann kann es sinnvoll sein, im Sinne des Frühjahrsputzes sich einem Gespräch zu stellen, klare Fragen zu stellen, nicht herumzueiern und lamentieren und bei einem Mittagessen, bei einem Bier nach dem Büro, bei einem Glas Wein, einfach oft ist es ein bereinigendes Gespräch, das nimmt sehr viel Spannung raus. Es kann natürlich auch sein, dass man draufkommt, dass sich Dinge so weit verändert haben, dass hier eine Trennung sich anbahnt. Dann ist gerade als Unternehmer, als Führungskraft ganz wichtig, auch das abschätzen zu können und zu sehen, was kommt da auf mich zu, worauf muss ich vorbereitet, vielleicht bin ich schon vorbereitet. Also die Probleme lösen zu wollen. Ich vermisse in vielen Unternehmen, wo ich als Managemententwickler und Berater drinnen bin, diese Anpackgespräche, Probleme lösen zu wollen. Es gibt leider sehr viele Führungskräfte, die Probleme vor sich herschieben und sich selber einreden, wenn sie jetzt die Sache nicht ernsthaft in die Hand nehmen, dann löst sich das schon. Aber da bleibt so ein Schleier über uns hängen und dann blockiert das die Weiterentwicklung. Eine andere Thematik für so einen Frühjahrsputz können zum Beispiel Versicherungen sein, die man in seinem Portfolio hat, weil es lohnt sich, alle paar Jahre mal alles durchzuchecken und die Frage sich zu stellen, ob die Risiken, die da abgesichert sind, überhaupt passen. Möglicherweise sind einige weggefallen und ich brauche es gar nicht mehr. Aber die Versicherung kommt von sich aus nicht, um zu sagen, hallo, da zahlen Sie völlig überflüssig eine Prämie, die bei Ihnen nicht mehr relevant ist. Oder es sind neue Risiken dazugekommen, die ich noch gar nicht eingebaut habe. Vielleicht habe ich sogar mein Haus umgebaut. Da sind die neuen Photovoltaikanlagen dazugekommen und die sind noch gar nicht versichert. Es ist ganz gut, wenn man da einen persönlichen Makler hat, der diese Themen vergleichen kann, sich immer wieder anschauen kann. Ja, gerade die Makler sind ja nicht nur dann wichtig, wenn man es abschließt, sondern im Schadensfall, beziehungsweise wenn man alle paar Jahre die Verträge optimieren könnte. Dann gehen wir von den Finanzverträgen wieder weg in eine ganz andere Thematik, die auch sehr wichtig ist für so einen Frühjahrsputz. Die Frage, wie geht es eigentlich innerhalb meiner Familie weiter? Wie geht es mit den Vermögenswerten weiter? In unseren Kulturkreisen ist leider das Vorbereiten auf den Tod immer noch so ein Tabuthema, das offen anzusprechen. Es wird sehr wenig darüber gesprochen, wenn die Jugend das anspricht, empfinden die Älteren das als Belästigung, die warten schon darauf, dass ich gehe. Wenn die Älteren das ansprechen, dann sagt die Jugend sehr oft, jetzt braucht man noch gar nicht darüber reden, du bist eh so gesund und bitte ja nicht. Aber am Ende des Tages wissen wir, dass der Erbfall irgendwann eintreten wird und da ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen, wie ist mein Vermögen aufgebaut? Ich merke in sehr, sehr vielen Familien, dass eigentlich zu viel oder überwiegend illiquides Vermögen aufgebaut wird in Form von Immobilien oder Liegenschaften, Grundstücken, vielleicht sogar Firmenbeteiligungen. Und wichtig ist aus meiner Sicht, und das noch zu Lebzeiten, mal gemeinsam sich hinzusetzen und zu sagen, was stellt sich der Erblasser eigentlich vor? Was sind so seine Gedanken? Mit welcher Idee hat er Vermögenswerte aufgebaut? Nicht alle Vermögenswerte werden in der Pension aufgebraucht, auch wenn man sagt, ja, ich habe angespart, damit ich in der Pension dann dementsprechend Liquidität habe. Sondern es wird einiges da bleiben. Und deswegen ist es ganz gut, dass man sich da die Frage stellt, okay, wie ist die Vorstellung, wie soll es danach weitergehen? Ist genug Liquidität vorhanden, um im Erbfall Kosten, Spesen, alles, was da so rundherum kommt, abdecken zu können? Genug Liquidität ist zum Beispiel wichtig, wenn eine Immobilie vererbt wird und möglicherweise diese Immobilie dann hergerichtet werden muss, saniert werden muss, in Schuss gebracht werden muss. Und wenn im Erbfall zu viel Illiquides vererbt wird, aber zu wenig Liquides, ist das ganz schlecht. Das ist auch für die Erben keine gute Ausgangslage. Nehmen wir als Beispiel, der Markt weiß, dass eine wichtige, eine bedeutende Immobilie irgendwo verkauft werden muss, dann ist es deswegen ganz, ganz schlecht, weil das bei möglichen Verkaufsverhandlungen eine schlechte Position ist. Mit dem Preis hier sehr viel machen zu können, ist dann gar nicht mehr möglich. Solche Reserven können über Wertpapiere aufgebaut werden. Es ist auch wichtig, die Bedeutung von Wertpapieren mit der Erbengeneration zu besprechen. Die Jugend könnte das auch durchaus ansprechen und einfach die Frage stellen, was die Älteren für einen Plan haben, für eine Vorstellung haben. Wie sollten sie in ihrem Sinne das Geerbte dann dementsprechend weiterbringen? Und das ist so ein Zusatzpunkt, der in vielen Familien nicht besprochen wird, nämlich sich die Frage zu stellen, was haben wir für ein Denken in der Familie? Haben wir ein ich nenne es mal unter Anführungszeichen, ein Dynastiedenken, oder haben wir ein Sozialdenken in der Familie? Was ist der Unterschied? Dass viele Familien, viele Ältere haben so das Bemühen, das Gefühl, sie würden gerne alle zu gleichen Teilen fair bedienen und allen zu gleichen Teilen was zukommen lassen. Es ist natürlich immer die Frage, wovon gehen wir aus? Eine ganz liebe Geschichte, die ich einmal von Kunden gehört habe, was so in einer Familie passiert ist. Eine Klientin, die mit ihrer Oma aufgewachsen ist und an der Seite dieser Oma ihr Lebensstil auch geprägt wurde und ihre Haltung geprägt wurde in den Kinderjahren. Die Oma war nämlich eine sehr bedeutende industriellen Oma. Sie hat an einer bedeutenden Industrieunternehmen 10% Beteiligung gehalten, und daraus hat sich natürlich auch eine dementsprechende Positionierung, Einnahmen, Haltung, gesellschaftliche Stellung, alles Mögliche ergeben. Und die Frage, wie es dann mit dem Erbe weitergehen wird, ist in dieser Familie nie geklärt worden. Die Oma war sehr stark, hat das alles immer selber in der Hand gehalten. Die Kinder, Enkelkinder haben da wenig einerseits Interesse gezeigt, andererseits waren sie auch nicht so wirklich involviert. Aber diese eine Enkeltochter, die war am nächsten zu Oma und die war stark mit dabei, hätte wahrscheinlich auch Interesse gehabt, in diesem Bereich das weiter zu verwalten. Weil das aber nicht vorbereitet war, wurden dann die 10% Beteiligung der Oma auf ihre 5 Kinder aufgeteilt, jeweils mit 2%. Und die Kinder haben dann auch Kinder gehabt. Im Falle meiner Klientin waren es 3 Geschwister. Das heißt, ihr Vater hat dann die 2% Anteile auf ihre 3 Kinder, auf seine 3 Kinder aufgeteilt, mit 0,67%. Das heißt, in relativ kurzer Zeit ist aus einem 10% Beteiligung und Lebensstil und Haltung und Mitspracherecht ein 0,6% geworden. Und man hätte es auch anders lösen können, weil diese Beteiligung nicht unbedingt hätte so zerlegt und zerstückelt werden müssen, hätte auch in einem erhalten werden können, aber dazu hätte man zu Lebzeiten das anders besprechen müssen. Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber sowas, so viel Vermögen haben wir nicht und es war bei uns nie ein Thema. Naja, in jeder Generation kann man damit beginnen, dass man nicht quasi, ich nenne es, Verarmungsdenken und Sozialismusdenken die Vermögenswerte in die Hand nimmt, sondern sich überlegt, welche Werte sind so bedeutend, dass man die zusammenhalten sollte und wie kann das dann dementsprechend in der nächsten Generation gelöst werden. Da sollten die Älteren sich auch noch Gedanken dazu machen, und dann passiert es nicht, dass man dann immer sagt, ja, es gibt eine Aufbaugeneration und eine Aufbrauchgeneration, sondern dieses Dynastiedenken kann reinkommen und man sollte mit den Kindern aus meiner Sicht möglichst früh beginnen, auch über Vermögenswerte zu sprechen. Wir haben irgendwann gesagt, wir nehmen einmal im Jahr so einen gemütlichen Samstagvormittag, wo wir nach dem Frühstück mit den Kindern Themen besprechen, was kommt woher, was sind unsere Gedanken, was sind unsere Vorstellungen, in was wachsen sie eigentlich hinein, damit sie das besser für sich zuordnen und einschätzen können. Wir haben auch für unsere Kunden eine sehr, sehr gute technische Plattform, die wir hier verwenden, den sogenannten Wealth Pilot, wo wir zusammengefasst, losgelöst von Einzelprodukten, die gesamte Liquidität darstellen können, sehen, wie viel, woher, wie lange, welche Konten sind da dahinter, dann die liquiden Positionen im Wertpapierdepot auch zu beleuchten, zu schauen, okay, welche Positionen gibt es, die schnell verkauft werden könnten, theoretisch. Dann die ganzen illiquiden Positionen, Firmenbeteiligungen, Immobilien, andere Sachwerte. Woher kommen die? Warum haben wir das im Depot? Was sind die Pläne damit? Und wenn man so zumindest einmal im Jahr an die gesamte Vermögensbetrachtung herangeht, dann ist es in vielen Fällen, ich sehe das bei den Kunden, eine Erleichterung, wenn man dann auch Termine festlegt und sagt, okay, da und da machen wir das in diesem Jahr, dann ist es befreiend. Das ist wie, eben wie ein Frühjahrsputz. Und da ist es ganz gut auch, vielleicht eine Vertrauensperson zu haben in der Familie, einen Begleiter, einen persönlichen Berater, der kritische, emotionale Themen auch hilft, neutraler zu beleuchten, weil aus der Distanz oft so emotionale Themen ganz entspannt und viel leichter beleuchtet werden können, sind da ganz einfach. Und da ist es ganz gut, wenn man eben so eine Vertrauensperson hat, auch in kritischen Fragen, der auch sicherstellt, dass im Erbfall dann genau das passiert, was der Erblasser sich vorgestellt hat, wenn die nächste Generation da ist und sein Erbe antritt. Ja, das waren so die ersten Gedanken aus den Bergen. Ich hoffe, da waren wieder mal ein paar interessante Ideen dabei. Wenn ja, wie immer, können die Podcasts ruhig geteilt werden, weiterempfohlen werden. Bemerkungen, Fragen, Ideen können mir geschickt werden. Und in diesem Sinne wünsche ich auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Wer Skifahren ist, einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.